lese erst noch den Bibeltext für die Predigt heute. Der steht in Markus Evangelium, Kapitel 8, die Verse 27 bis 33. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seinen Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh von mir weg, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.
So, guten Morgen von mir. Ich bin der Toni, ich freue mich schon riesig, das ist ein ganz spannender Text und ich hoffe, dass beim Lesen euch schon ganz viele Fragen gekommen sind. Und ich werde einfach direkt eintauchen in den Text. Ich habe 3 Punkte heute. Der erste Punkt ist der Jesus, von dem alle reden. Der zweite ist der Jesus, den ich bekenne. Und der dritte ist der Jesus, den ich nicht verstehe oder der mir nicht passt. Der Jesus, von dem alle reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer super interessant, so zu hören, was die Leute so reden, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder im Bus und einfach mal mitzuhören. Ja? Und wir Deutschen sind ja eher schweigsam im Vergleich mit anderen Kulturen, aber trotzdem gibt es immer Leute, die sich über den Rest erbarmen und ihr Kopfkino mitschauen lassen. Und das finde ich einfach genial, wenn man da mal reinhören kann, was die Leute so beschäftigt und bewegt. Und in der Welt vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat, da gab es noch keine Bildschirme, da gab es keine Kopfhörer, da gab es auch keinen Druck. Und da war der Nachrichtensender genauso wie bei uns in der Bahn, wenn andere Leute reden. Man hat einfach mitgehört, was die Leute so erzählen. Und das war der Nachrichtensender. Und eines der ganz großen Tagesthemen von damals war Jesus. Der ist immer wieder aufgetaucht, die Leute haben über Jesus geredet. Jesus war ein Phänomen, das man irgendwie erklären musste. Er war das Tagesthema quer durch alle sozialen Schichten. Ja? Sowohl die Politiker haben über Jesus geredet, als auch die Außenseite am Rand der Gesellschaft. Das waren sowohl die Freunde und die Familie von Jesus, die sich mit ihm beschäftigt haben, aber genauso die Skeptiker und die gesagt haben, was ist das für ein Typ? Aber egal wer es war, alle mussten sich irgendwie mit diesem Jesus beschäftigen. Und Jesus war irgendwie etwas, was man nicht einfach in seine bestehenden Kategorien einordnen konnte. Irgendwie forderte der eine Erklärung, irgendeine Theorie, irgendwas musste man musste irgendeine Meinung zu ihm haben, man musste irgendetwas sagen. Man konnte Jesus nicht einfach zur Kenntnis nehmen und vergessen oder ignorieren. Und vielleicht ist dir aufgefallen, wenn du schon mal bei mittendrin warst, dass es hier ganz oft auch um Jesus geht. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, die heißt Begegnungen mit Jesus. Und vielleicht kommen dir da ganz viele Fragen. Vielleicht denkst du, was interessiert mich eigentlich irgendein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Die Welt ist doch weitergegangen. Wir haben 2000 Jahre Geschichte. Wir haben heute neue globale Probleme. Wir haben neue Lösungen auch. Ja? Und warum eigentlich Jesus? Es gibt doch so viele andere. Es gibt Buddha, es gibt so viele Religionen. Warum reden wir von Jesus? Und ich glaube, dass dieser Text, den wir vorhin gehört haben, darauf eine Antwort hat, auf diese Fragen. Aber ich möchte vorneweg uns daran erinnern, etwas, was wir, glaube ich, oft vergessen, ist der Einfluss, den Jesus gehabt hat. Und ich finde es echt cool, sich das mal vor Augen zu führen. Ja? Wir haben alle mal irgendwann Geschichtsunterricht gehabt und es ist interessant, dass im Geschichtsunterricht man nicht am Christentum vorbeikommt. Es ist sogar so, dass wir uns die Geschichte der letzten 2000 Jahre gar nicht vorstellen können ohne das Christentum. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann gibt es Schätzungen, die sagen, dass ungefähr 2,3 Milliarden Menschen sich als Christen bezeichnen. Es ist 1/3 der Weltbevölkerung. Und es ist auch krass, dass das Christentum sehr, sehr, sehr schnell wächst, und zwar nicht in Europa und auch noch nicht mal in Amerika, sondern ganz besonders in Afrika und Asien. Und im Moment findet gerade so eine Verschiebung statt, dass das Christentum, was vorher vor allem in Europa und Amerika war, sich verschiebt in den Süden der Welt. Afrika, Südamerika und Asien sind die großen zukünftigen Zentren des Christentums. Und du musst das jetzt nicht alles gut finden oder so, sondern mein Punkt ist einfach der, dass Jesus unglaublich großen Einfluss gehabt hat in der Weltgeschichte. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden getroffen hast, nachdem sich 2,3 Milliarden Menschen benennen. Und das auch noch 2000 Jahre nach seinem Tod. Und das, obwohl es damals noch nicht mal das Internet oder die Medien gab. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden getroffen hast, mit dem sich die ganz großen Denker der Weltgeschichte alle auseinandergesetzt haben und auch wenn sie ganz kritisch waren, ihn nicht ignorieren konnten, sondern irgendwie Stellung beziehen mussten. Jesus ist unglaublich einflussreich gewesen. Er gehört zu der Gruppe der Menschen, die am einflussreichsten war. Und das ist einfach ein Fakt. Und das allein ist schon Grund genug, ihn zum Gesprächsthema zu machen. Wir bei Mittendrin haben die Vision, dass wir die Stadt Potsdam geistlich, kulturell und sozial bereichern wollen. Und für mich wäre es ein Traum, wenn ein Teil dieser Vision wäre, dass wir als Mittendrin dazu beitragen können, dass Jesus wieder Gesprächsthema wird in Potsdam. Und wenn ich sage Gesprächsthema, dann meine ich nicht, dass wir Leute anpredigen oder dass wir Leuten unsere Meinung aufzwängen über Jesus, sondern dass wir einfach mal die Frage stellen, was denkst du eigentlich über Jesus? Das ist nämlich genau das, was Jesus in diesem Text macht. Er stellt die Frage, hey, was denken denn eigentlich die Leute über mich? Interessiert dich das auch, was die anderen über Jesus denken? Wissen wir eigentlich, was die Leute in Potsdam über Jesus denken? Wissen wir, was unsere Freunde darüber denken? Wissen wir, was unsere Nachbarn von ihm halten? Jesus ist interessiert an den Meinungen über ihn und er würdigt die und er nimmt die ernst. Aber er geht einen Schritt weiter. Und zwar interessiert sich Jesus nicht nur für das Meinungsbild, sondern er stellt eine ganz persönliche Frage. Er sagt zu seinen Jüngern, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und so kommen wir von dem Jesus, über den alle reden, zu dem Jesus, den ich bekenne. Der Petrus gibt hier eine Hammerantwort auf diese Frage von Jesus. Er sagt, Jesus, du bist der Messias. Und Messias ist vielleicht ein ungewohntes Wort für uns. Es bedeutet genau das gleiche wie Christus. Messias ist das hebräische Wort und Christus ist das griechische Wort und es ist das gleiche von der Bedeutung her. Aber vielleicht hilft dir Christus auch nicht wirklich weiter. Wir benutzen das zwar die ganze Zeit und man hört das sehr, sehr oft, vor allem wenn man irgendwie in der Kirche ist, wird die ganze Zeit von Jesus Christus geredet. Und Christus ist eben nicht ein Nachname von Jesus. Ja? Jesus ist nicht rumgegangen und hat gesagt, hey, ich bin Christus, Jesus Christus. Ja? Das ist nicht der Nachname von Jesus. Es wird auch gar keinen Sinn machen, wenn der Petrus dem Jesus sagt, hey Jesus, du bist der Christus. Das wäre so, wie wenn du zu mir sagst, hey Toni, du bist der Fischer. Ja? Und ich würde mich sofort fragen, wer von uns ist eigentlich dement? Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus bedeutet der Gesalbte. Und es gab im Alten Testament drei Gruppen von Leuten, die gesalbt wurden. Das waren einmal die Priester, das waren einmal die Propheten und das waren einmal die Könige. Und die wurden gesalbt und sie wurden dadurch in ihr Amt eingesetzt und beauftragt, von Gott ihren Dienst zu tun. Aber Jesus ist nicht einfach nur ein Gesalbter unter vielen. Er ist nicht irgendeiner von denen, sondern Messias bedeutet der eine Gesalbte. Die Antwort, dass Jesus ein Prophet ist, und das wäre, wenn er einfach ein Gesalbter ist, wie viele andere auch, das sind die Antworten, die die Leute hier gegeben haben. Vielleicht ist dir das aufgefallen, ja? Was waren so die Meinungen über Jesus damals? Naja, eine Meinung war, er ist Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer hat selber von sich gesagt, ich bin nur ein Wegbereiter, ich bin nur ein Vorbereiter, aber nach mir kommt jemand, und da meinte er Jesus, der viel größer ist als ich. Und auf den sollt ihr hören und dem sollt ihr nachfolgen. Und andere Leute haben gedacht, okay, Jesus ist vielleicht der Prophet Elia. Und das war naheliegend, weil Elia einer der wenigen Propheten im Alten Testament ist, der viele Wunder getan hat. Und von Jesus wurden auch ganz viele Wunder berichtet. Aber auch Elia war nur ein Vorbote. Er sollte kommen, bevor der Messias kommt. Und dann gab es ganz viele Leute, die wollten sich gar nicht so festlegen. Die wollten nicht sagen, ein spezifischer Prophet. Die haben einfach gesagt, Jesus ist irgendeiner der Propheten. Aber auch da ist Jesus einfach nur einer von vielen. Ein Prophet unter ganz vielen anderen Propheten. Aber was Petrus hier sagt, ist anders. Er sagt, du bist der Messias. Und ein Prediger hat es mal so veranschaulicht, dass ungefähr der Unterschied ist so wie, wenn du als Mann zum Beispiel jetzt mal deiner Frau sagst, hey, du bist eine von den ganz vielen Frauen, die ich geliebt habe. Boah, was für ein Kompliment. Ja? Ist das nicht ein Riesenunterschied dazu zu sagen, hey, du bist die einzige Frau in meinem Leben? Oder drehst um, der einzige Mann in meinem Leben. Das ist hier der Unterschied zwischen dem, was die Leute über Jesus sagen und das, was Petrus hier über Jesus sagt. Er sagt, du bist der Messias, du bist der Einzige, der Gesalbte von Gott. Und es gab ganz viele Erwartungen, die mit dem Messias verbunden waren, was der machen sollte. Er sollte der perfekte König sein, der Gottes Reich bringt, der Gottes Königreich aufrichtet. Und Gottes Königreich ist das Reich, wo perfekte Gerechtigkeit herrscht, wo wirklich Gottes Güte zum Ausdruck kommt, wo all die guten Eigenschaften von Gott wirklich umgesetzt sind. Und der Messias war der Hoffnungsträger, die Hoffnungsträger für die Menschen von damals, dass er endlich die Lösungen bringen würde für die ganzen Probleme, die die Leute in ihrem Alltag hatten, aber die sie auch als Nation hatten. Und Jesus, der Messias, war der Retter der Welt, der die Probleme der Welt auch lösen sollte. Er war derjenige, der kommen sollte, um die Probleme der Welt und unsere Probleme in Ordnung zu bringen. Und das Krasse ist, wie Jesus hier reagiert auf diese Aussage von Petrus. Ja, man könnte ja denken, dass Jesus sagt, hey Petrus, jetzt übertreib mal nicht, ja. Halt dich mal zurück, ja, musst jetzt nicht gleich so übertreiben hier. Aber das macht Jesus nicht. Er lässt die Aussage einfach direkt so stehen. Und es ist überhaupt krass, was Jesus hier macht, ja? Jesus macht sich erst selbst zum Thema. Es ist nicht so, dass Jesus nicht wusste, was die ganzen Leute über ihn gedacht haben. Jesus hat diese Frage gestellt, obwohl er die Antwort schon wusste. Und er hat sich also selber zum Thema gemacht. Und dann kommt diese krasse Aussage von Petrus, du bist der Christus, du bist der Einzige, der sich von allen anderen unterscheidet. Und dann akzeptiert Jesus diesen Titel und lässt ihn so stehen und sagt im Prinzip, ja, das bin ich. Das heißt, Jesus gehört zu einer Gruppe von Menschen, die ganz viel von sich halten. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, was Jesus sonst noch gesagt hat, da fallen uns ganz viele Sachen ein. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Oder er hat gesagt, ich und Gott, wir sind eins. Oder, was wir in einer Predigt schon mal gehört haben, Jesus hat gesagt, ich vergebe dir deine Sünden, obwohl er genau wusste, dass das nur Gott machen kann. Und wir merken hier, dass Jesus unglaublich krasse und riesige Aussagen über sich selber macht. Und in dieser Gruppe von Menschen, die solche Aussagen über sich treffen, ist Jesus nicht allein, denn es hat immer wieder Leute gegeben, die sich für irgendjemand ganz Krasses gehalten haben. Es hat viele Größenwahnsinnige gegeben, die gesagt haben, ich bin Gott. Und ich habe ein Zitat im Programmheft abdrucken lassen von C.S. Lewis, der darauf hinweist, dass wenn wir das ernst nehmen, dass Jesus diese Dinge gesagt hat, dass das verändert, wie wir über Jesus denken. Wir können dann nicht mehr sagen, dass Jesus einfach nur ein guter Lehrer war oder ein guter Mensch oder ein toller Religionsstifter, weil wenn das nicht stimmt, was er über sich gesagt hatte, dann war er ein Größenwahnsinniger. Oder aber es stimmt wirklich, was er gesagt hat und dann stimmt es. Und der Pastor aus New York, Tim Keller, hat eine ganz coole Beobachtung gemacht. Wir haben eben gesehen, dass Jesus zu den einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte gehört. Er ist da ganz oben dabei. Und wir haben eben gesehen, dass er auch zu den Menschen gehört, die ganz große Aussagen über sich selber machen. Aber Jesus ist der Einzige, der in beiden Gruppen vertreten ist. Der sowohl zu den einflussreichsten Menschen der Welt gehört, wenn nicht der einflussreichste ist, und auch zu denen, die ganz große Aussagen über sich machen. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Denn die Leute, die größenwahnsinnig sind und sagen, ich bin Gott oder was weiß ich wer, die haben meistens nicht so viele Leute, die sie toll finden. Ja, ist ja auch irgendwie unangenehm, wenn so jemand sagt, hey, ich bin Gott und ich? Ja, diese Leute konnten meistens nicht viele Nachfolger um sich scharen, sondern nur ein paar unausgeglichene, unstabile Leute. Und auf der anderen Seite haben die ganz großen, einflussreichen Leute der Geschichte meistens nicht viel von sich gehalten. Zum Beispiel Mohammed. Er hätte gesagt, ja, ich bin ein Prophet, aber er hätte niemals gesagt, ich bin der Messias oder sogar, ich bin Gott. Und auch Buddha hätte niemals gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Erleuchtung. Er hätte nur gesagt, ich zeige euch den Weg. Und Jesus ist der eine, der in beiden Gruppen ist, der diese riesigen Aussagen über sich macht und trotzdem zu den einflussreichsten Menschen der Welt gehört. Das ist doch ein Grund, über Jesus zu reden. Und jetzt könnten wir meinen, wow, jetzt hat der Petrus das erkannt, jetzt sagt er das hier und Jesus stimmt ihm zu und jetzt geht voll die Party ab. Ja, voll die gute Stimmung. Er hat es endlich gerafft und der Petrus, er muss sich auch so riesig gefreut haben, man muss sich mal vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Nicht nur, weil er recht hatte, sondern weil er gemerkt hat, hey, das ist der Messias, auf den wir alle die ganze Zeit gewartet haben und ich kenne den persönlich, das ist genial. Aber jetzt kippt die Geschichte plötzlich. Ganz schnell kippt sie, weil Jesus sagt, hey, du darfst niemandem davon erzählen. Und er sagt, hey, ich muss leiden und ich muss sterben und ich muss auferstehen. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Jesus, der mir nicht passt. Jesus hat hier den absoluten Stimmungskiller gebracht. Er hat gesagt, du darfst nicht darüber reden, dass ich der Messias bin und ich werde sterben. Er verdirbt eigentlich die Stimmung, die Atmosphäre. Und das ist richtig krass. Es ist das erste Mal, dass Jesus darüber redet, dass er sterben muss, dass er leiden muss. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Und hier ist ein ganz großer Wendepunkt im Markus-Evangelium. Und es ist auch interessant nachzuverfolgen, die Reiseroute von Jesus. Jesus hat sich bis zu diesem Punkt hier immer weiter wegbewegt von Jerusalem. Und je mehr Einfluss er bekommt und je mehr die Leute über ihn reden, desto mehr zieht er sich zurück. Und er ist jetzt ganz im Norden, außerhalb von jüdischem Gebiet, in Caesarea Philippi, in heidnischem Gebiet. Und dort kommt der Höhepunkt der Erkenntnis, Petrus checkt, hey, du bist der Messias. Und sofort sagt Jesus, und ich werde jetzt leiden und sterben. Und er wendet die Richtung und geht ab jetzt wieder zurück nach Jerusalem. Und zwar ganz klar mit dem Fokus, ich bin da, um zu sterben. Ich gehe nach Jerusalem, um zu sterben. Und die Leute damals haben sich den Messias nicht so vorgestellt und auch der Petrus nicht. Die haben gedacht, wenn der Messias kommt, dann kommt er als König, dann kommt er in Herrlichkeit. Der wird nach Jerusalem einziehen, er wird die Herrschaft aufrichten und er wird uns von der römischen Besatzung befreien. Die hatten vor allem politische Hoffnungen. Und deswegen sagt der Petrus, hey, nee, das darfst du nicht machen. Er versucht dem Jesus auszureden, dass er sterben muss, auszureden, dass er nach Jerusalem geht. Es passt ihm nicht in den Kram, denn Petrus hat einen Plan für Jesus' Leben. Es ist halt nicht Gottes Plan. Aber der Unterschied ist nicht nur, dass sie unterschiedliche Vorstellungen haben zwischen, was mit Jesus passieren soll. Petrus, dass er der Sieger sein soll und Jesus, dass er leiden soll. Es sind nicht nur unterschiedliche Vorstellungen von dem, was passieren soll, sondern dahinter steckt noch was viel Tieferes. Denn Petrus realisiert nicht, das Problem und die Probleme, die Jesus lösen will, sind viel tiefer als Probleme der Politik. Ich weiß nicht, wie du die Probleme unserer Welt beschreiben würdest und auch unsere persönlichen Probleme. Ich war die letzten Wochen ab und zu immer mal wieder gefrustet über so Sachen wie meine Amazon-Bestellung ist jetzt 2 Wochen spät. Oder ich habe einen Ikea-Schrank geholt und da ist irgendwie ein Riss drin und ich muss das reklamieren. Das sind definitiv nicht die Probleme der Welt, ja, obwohl wir dabei ganz viel über uns selbst lernen können. Aber wie sieht es mit dieser Liste aus? Wie sieht es damit aus, dass wir alt werden und schwach werden? Was ich zum Beispiel gerade bei meinem Opa beobachte und der auch mental abbaut. Wie sieht es damit aus, dass wir ständig hören von Leuten, die krank werden und auch selber krank werden? Wie zum Beispiel die Freundin von meiner Mutter, die eine Krebsdiagnose bekommen hat, wo von einem Tag auf den anderen das Leben so anders aussieht. Wie sieht es damit aus, dass wir alle irgendwann mal sterben müssen? Wie mein Dozent, der im Sommer plötzlich gestorben ist, weil er einen Tumor hatte. Wie sieht es damit aus, dass wir darunter leiden, dass wir beziehungsunfähig sind? Dass es uns schwerfällt, Beziehungen zu leben und aufrechtzuerhalten und viele unserer Beziehungen sogar in die Brüche gehen? Wie sieht es damit aus, dass wir mit Einsamkeit zu kämpfen haben, die uns oft in die Verzweiflung treibt? Wie sieht es damit aus, dass wir Angst haben, vielleicht vor der nächsten Prüfung, aber vielleicht noch viel tiefer, dass ich es im Leben zu gar nichts bringe und es einfach nicht schaffe? Wie sieht es aus mit der Schuld, die mich verfolgt und die ich einfach nicht loswerde? Oder dem Egoismus, der immer auf Kosten anderer und auch auf Kosten von Gott geht? Man könnte diese Liste echt ewig fortführen. Aber das sind manche Dinge, mit denen wir uns rumschlagen müssen und die unsere Welt zu auch einem traurigen Ort machen. Und das Ding ist, dass diese Probleme nicht durch die Politik gelöst werden können. Auch die Naturwissenschaft und die Medizin werden diese Probleme nicht lösen. Und auch die Psychologie und die besten Therapien nicht. All diese Dinge haben ihren berechtigten Platz. Aber sie gehen nicht tief genug, um diese Probleme wirklich im Kern zu lösen. Und ein Messias, der einfach nur politisch aktiv wird, ein Politiker Jesus, wird die Probleme unserer Welt nicht lösen. Und das hat der Petrus nicht verstanden. Aber Jesus weiß genau, wenn ich der Messias bin und wenn ich wirklich die Probleme dieser Welt im Kern angehen will, dann muss ich ein Mensch werden, dann muss ich diese Probleme selber durchleben, selber Angst aushalten, selber die Krankheit erleben, selber den Schmerz erleben, muss selber sterben und dann auferstehen. Das ist der Weg, wie der Messias die Probleme unserer Welt angeht. Und wenn wir das verstehen, dass Jesus dazu gekommen ist und dass das die Aufgabe des Messias ist, dann erklärt das plötzlich diese krassen Reaktionen von Jesus, wo ihr euch vielleicht gefragt habt, warum sagt Jesus jetzt, hey, ihr sollt nicht mehr von mir erzählen, dass ich der Messias bin? Und warum ist Jesus so krass und so heftig in seiner Kritik von Petrus hier? Und das wird jetzt plötzlich klar, wenn wir realisieren, wozu Jesus kommt. Denn der Petrus möchte ihm das ausreden, dass er diesen Weg geht. Und Jesus realisiert, hey, wenn du das machst, wenn ich nicht diesen Weg gehe, wenn ich nicht leide und sterbe und auferstehe, dann kann ich die Probleme dieser Welt nicht lösen, deine und meine Probleme. Dann kann ich dem nichts entgegensetzen. Dann kann ich dir nicht die Hoffnung bringen, wenn du alt wirst, im Alter. Dann kann ich dir nicht den Trost bringen, wenn du krank bist. Dann kann ich dir nicht die Auferstehung schenken, wenn du gestorben bist. Dann kann ich dir nicht neues Vertrauen schenken für deine ganzen Beziehungen, die in die Brüche gehen. Dann kann ich dir nicht meine Liebe schenken, die deine Einsamkeit auflöst. Dann kann ich dir nicht den Mut schenken für deine Angst. Dann kann ich dir nicht die Vergebung schenken für deine Schuld. Und dann kann ich dir nicht die Demut geben für deinen Egoismus. All diese Dinge, die Jesus uns geben will, die bekommen wir nur, wenn er leidet und stirbt und aufersteht. Deswegen sagt Jesus, ich muss diesen Weg gehen. Und deswegen, weil die Leute damals das nicht verstanden haben, sie dachten, Jesus möchte politisch das Reich Gottes aufrichten. Wenn Jesus gesagt hätte, okay, erzählt allen, dass ich der Messias bin, dann hätten alle gesagt, hey, wir machen Jesus zum König. Aber das wollte Jesus gar nicht. Das ist nicht die Absicht. Und deswegen musste Jesus sagen, hey, ihr könnt das nicht weitererzählen. Erst wenn ich gestorben bin und wenn ich auferstanden bin, dann ist es klar und dann könnt ihr raus mit der Botschaft. Aber jetzt ist es wichtig, dass ich diesen Weg wirklich gehen kann. Und deswegen, Petrus, darfst du mich jetzt nicht davon abbringen. Und deswegen ist Jesus so heftig und er sagt, hey, Satan, geh hinter mich. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott. Und Jesus kritisiert den Petrus hier nicht dafür, dass er nichts weiß oder dass er nicht verstanden hat, wer Jesus ist. Damit hat Jesus kein Problem, sondern Jesus weiß, dass er diesen Weg gehen muss. Und wenn ihn jemand daran hindert, dann muss er scharf eingreifen. Und er beschimpft den Petrus hier auch nicht, sondern er weist ihn einfach darauf hin, dass diese Gedanken, die er gerade hat, nicht von Gott kommen, wie die Erkenntnis, du bist der Messias, sondern diese Gedanken, die wollen Gottes Plan stören und dazwischen funken. Und so kommen wir jetzt zum Schluss, der unbekannte Bekannte. Petrus ist hier in einem Prozess drin, wie die Jünger. Ja, die haben schon so viel mit Jesus erlebt. Die haben erlebt, wie Jesus predigt. Die haben erlebt, wie Jesus heilt. Die haben erlebt, wie Jesus Sünden vergibt. Die haben schon viel, viel hinter sich mit Jesus, viel Geschichte mit Jesus. Und sie haben auch schon etwas von Jesus verstanden. Sie sind Freunde mit ihm, sie kennen ihn, er ist ihnen bekannt. Und trotzdem merken wir, er ist ihnen auch unbekannt. Denn es gibt so viel von Jesus, was sie nicht verstehen. Hier ist ein ganz großer Schritt vorwärts, den Petrus gemacht hat, und direkt danach ein ganz großer Rückschritt, wo wir merken, er versteht nicht, was der Messias ist und was Jesus eigentlich machen will. Und wir, die wir das lesen, wir haben einen Blick, wir wissen mehr als Petrus. Wir wissen schon, dass Jesus gestorben ist. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Vielleicht haben wir sogar schon gesehen, wie Jesus das Leben von anderen verändert hat. Vielleicht haben wir das selber schon erlebt. Das heißt, wir haben einen anderen Blick als Petrus. Und trotzdem ist es so, dass wir alle uns selber eine Meinung bilden müssen und selber in dem Prozess stehen, Jesus kennenzulernen. Und Jesus stellt auch uns die Frage, für wen hältst du mich? Und was bedeute ich eigentlich dir? Und diese Frage müssen wir uns alle selber beantworten. Und das Coole bei Jesus ist, dass es nicht auf den Startpunkt drauf ankommt. Es ist nicht so wichtig, wie viel du jetzt schon weißt oder wie viel du jetzt schon verstanden hast, sondern was wirklich zählt, ist die Richtung, in die du dich bewegst. Und auch hier beim Petrus sehen wir müssen nicht alles verstanden haben, um schon erste Schritte zu gehen. Petrus hat hier viel nicht verstanden und trotzdem bekennt er. Er kann sagen, Jesus, du bist der Christus. Und ich möchte zum Abschluss einfach einige Möglichkeiten oder Vorschläge machen für Schritte, die du gehen kannst, wenn du das willst. Vielleicht bist du nicht am Punkt von Petrus, vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wer Jesus ist. Ich bin mir voll unsicher. Vielleicht denkst du sogar, ich glaube nicht, dass Jesus der Messias ist, dass er wirklich die Antwort ist auf die Probleme der Welt, auf meine Probleme. Vielleicht bist du schon an dem Punkt von Petrus, dass du merkst, Jesus ist irgendwie ganz besonders. Vielleicht sogar der Messias. Aber du sagst, ich verstehe nicht ganz, warum er sterben musste und was das mit dem Tod und der Auferstehung mit mir zu tun hat und warum das wichtig ist. Das leuchtet mir einfach nicht ein, ich verstehe das nicht. Das ist voll okay. Eine Möglichkeit, zu der ich dich ermutigen möchte, ist einfach Fragen zu stellen. Ja, du hast hier viele Leute, vielleicht hat dich hier jemand eingeladen, du kannst die Frage an ihn stellen, du kannst mir die Frage stellen, vielleicht bist du in einer Kleingruppe. Stelle auf jeden Fall deine Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Eine andere Möglichkeit, was du machen könntest, ist mal zu sagen, ich nehme mir mal die Zeit und ich lese das Markus-Evangelium durch. Und das kannst du entweder alleine machen oder du kannst sagen, ich mache das mit jemandem zusammen. Eine andere Möglichkeit ist im Januar, da starten wir eine Entdeckergruppe. Und eine Entdeckergruppe ist eine Möglichkeit, um Fragen loszuwerden und in einer Gruppe mit anderen Leuten, die auch ihre Fragen mitbringen, zusammen darüber zu reden. Es ist begrenzt auf 6 Abende und es ist wirklich eine offene Atmosphäre, wo man ganz ehrlich sein kann und das mal entdecken und erforschen kann. Vielleicht bist du schon weiter als Petrus. Vielleicht hast du gemerkt, ich brauche wirklich einen Messias, der gestorben ist und auferstanden ist. Ich brauche den. Da möchte ich dich herausfordern, dich darauf nicht auszuruhen, auf dem, was du schon weißt. Denn wir sind alle immer noch unterwegs. Und genau wie Petrus falsche Vorstellungen hatte, haben wir auch noch falsche Vorstellungen über Jesus. Jesus ist immer auch der Unbekannte. Bei allem, was wir über ihn wissen. Und jedes Jahr in meinem Leben merke ich, dass ich mehr über Jesus lerne und mehr über ihn verstehe. Und ich möchte dich ermutigen, da einfach weiterzugehen, dich nicht auszuruhen auf dem, was du schon weißt. Und manchmal wissen wir Dinge, aber sie sind nicht wirklich in unserem Herzen angekommen, nicht wirklich in unserem Leben angekommen. Ja, man kann sagen, ich glaube, dass Jesus für mich auferstanden ist, gestorben und auferstanden. Und trotzdem sieht es in meinem Leben in ganz vielen Bereichen nicht so aus, als ob Jesus da wäre. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, weiterzugehen mit Jesus und ihn wirklich dein Messias sein zu lassen, in jedem Lebensbereich. Mal die Frage zu stellen, was heißt es für mich, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich Beziehungen lebe, wie ich Gemeinschaft lebe, wenn Jesus im Zentrum ist, wenn Jesus der Messias ist und wenn ich erkannt habe, dass ich ihn brauche. Und eine super Option, um das zu machen, sind die Kleingruppen. Und dazu sind die Kleingruppen da, dass wir zusammen eine Atmosphäre und einen Ort haben, wo wir in unser Leben reinschauen können und schauen können, hey, wie kann Jesus noch mehr Raum gewinnen? Wie kann er wirklich der Messias für mich werden? Also, ganz viele Möglichkeiten und du musst selber entscheiden, welchen Schritt du gehen willst. Aber ich möchte dich herausfordern, dich mit Jesus zu beschäftigen und dich zu fragen, was er dir bedeutet.